Dann, liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten der Hauptfeindkonferenz, ich begrüße euch heute Abend hier im Namen der Arbeitsgruppe, eben gehört, typisch Deutschland, ja, Vorstände der Industriegewerkschaften im Gleichschritt mit Regierung und Kapital. Wir haben ja eben schon an sich über Gleichschritt und Disziplin diskutiert. Darum geht es im Grunde genommen bei mir auch. Und im Gleichschritt kann man ja auch nur in einen Krieg marschieren. Der Frage Disziplinierung will ich dabei mit meinem Referat verständlich machen, was sich zum Beispiel aktuell im DGB und hierbei, es wird von den betroffenen Gewerkschaften darauf Wert gelegt, im Bereich der Industriegewerkschaften unter dem in der Überschrift genannten Gleichschritt abspielt und was alles hierbei unternommen wird, um Gewerkschaftsmitglieder, Betriebsräte und Belegschaften auf die Vertretung von Kapitalinteressen festzulegen und, was eine wichtige Sache ist, wie sie damit faktisch, haben wir darüber diskutiert, diszipliniert und bei der Disziplinierung aber auch entwaffnet werden. Dazu noch einige Vorbereitungen. Ich habe bereits gesagt, Gleichschritt braucht man, um in einen Krieg zu marschieren. Und im Moment sieht das ja so aus, dass man im Namen der von der Regierung verkündeten gewachsenen deutschen Verantwortung in der Welt offensichtlich generell annimmt, doch nicht mehr den Krieg ganz ausschließen zu können. Um einen Krieg zu machen, haben wir eben viel darüber gehört, brauchen die Kriegstreiber vor allem, das ist wichtig in dem Zusammenhang, die organisierte Arbeiterklasse oder zumindest große Teile von ihr an ihre Seite. Ohne sie hat die Arbeitsgruppe vorher auch schon gesagt, können die Kapitalisten keinen Krieg führen. Das bedeutet aber, dass Arbeiterinnen und Arbeiter und ebenso ein großer Teil der werktätigen Bevölkerung muss, und das ist eine langwierige Geschichte, davon überzeugt werden oder worden sein, dass es richtig oder unabänderlich ist, sich gegebenenfalls für die mit anderen Namen bedachte Durchsetzung von Kapitalinteressen auf dem Felde der Ehre, so haben die Kapitalisten ja in der Regel lange Jahre ihre Schlachtfelder bezeichnet, dass sich dort abschlachten oder zum Krüppel schießen zu lassen. Ich sage das bewusst mal so drastisch, weil ja, zumindest wenn die in Gewerkschaften diskutiert, die sich das überhaupt nicht vorstellen können und auch die meisten sagen, dafür kann mich keiner kriegen. Jetzt haben wir ja aus der Geschichte 100 Jahre Erster Weltkrieg, wo es auch voriges Jahr eine Menge Veranstaltungen zugegeben hat, die ja auch gleichzeitig Geschichte der Arbeiterbewegung ist, gelernt, dass die Sozialdemokratie und dabei vor allem sozialdemokratische Gewerkschaftsführer im Sinne des deutschen Imperialismus dazu über ihr Eingehen mit Arbeitsgemeinschaften, mit Kapital und Regierung für die Vorbereitung dieser Kriege und ihr Zustandekommen so viel hervorragende Schrittmacherdienste geleistet haben, dass selbst der DGB in Geschichtsschreibungen darüber nicht an einer kritischen Betrachtungsweise vorbeikommt. Dort wird zum Beispiel auch gesagt, wesentlich ist, dass gerade ein großer Teil der Gewerkschaftsführer bis heute zu versucht, sich als gesellschaftliche Kraft mit Verantwortungsbewusstsein für das Ganze zu präsentieren. Das geht nicht ab, in der Regel nicht ohne Nationalismus zu schüren und Verschleierung bzw. Leugnung der auf dem Klassengegensatz zwischen Arbeit und Kapital beruhenden gesellschaftlichen Realität der Klassenspaltung. Wenn es darum geht, in diesem Sinne für Verwirrung und Desorganisierung in der Klasse zu sorgen, ist es zum Beispiel bei der IG Metall üblich, dass der Vorstand die IGM-Grundsatzabteilung an die Front schickt, um Grundsätze, was ihre Aufgabe ist, aber Grundsätze zu ändern. Nur dazu zur Erinnerung, im letzten Jahr hat die Genossin Erika hier ein Referat gehalten unter der Fragestellung, wie kommen Arbeiter zur Vaterlandsverteidigung. Dazu hat sie wichtige Punkte auch zu der Rolle, die die Sozialdemokratie dabei spielt, ausgeführt, wie die IG Metall zum Beispiel 1994 ihre eigene Bildungsarbeit angegriffen hat. Auftragsgemäß wurde dabei von der Grundsatzabteilung mit dem Ziel der Angriff geführt, Vertrauensleuten, Betriebsräten und Belegschaften den bisher als grundsätzliche Erkenntnis vermittelten unversöhnlichen Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital auszutreiben. Nach Meinung der IGM-Grundsatzstrategen hat das zu einem bipolaren Denken geführt, welches den Blick für gemeinsame Projekte mit dem Kapital verstellt und vor allem eine intelligente Kapitalismusanalyse verhindert hat. Seit dieser Feststellung sind weit über 20 Jahre vergangen und in den Betrieben wurden seitdem viele mit vom Interessengegensatz ungetrübten Blick intelligente Gemeinschaftsprojekte mit dem Kapital beschlossen. Darunter sind die ganzen Zukunftstarifverträge und Zukunftsbündnisse mit aller Art von Lohnverzicht, eben ist schon darauf eingegangen worden, für Standort- und Arbeitsplatzsicherung, für die Zukunft der Arbeit, andere Fantasienamen, die die IG Metall erfunden hat. Unter anderem dabei sind die sogenannten Co-Management-Projekte. Sie wurden oft genug mit dem Ziel vereinbart, um nachzuweisen, das ist auch wörtlich oft gesagt worden, dass der Betriebsrat oder die IG Metall die besseren Kapitalismusmanager an Bord hat. Ein Beispiel dafür ist aktuell VW, wo Betriebsrat und Belegschaft es nach dem Rausschmiss von McKinsey selbst in die Hand genommen haben, dem Kapital die Vorschläge zur Einsparung von jährlich 5 Milliarden Euro ab 2017 zu machen. Bei Daimler-Benz läuft Ähnliches unter den Namen Fit for Leadership oder zum Beispiel Zukunftsbild Bremen. Die Bremer Belegschaft hat einen Teil zumindest in Bremen dagegen gestreikt, weil dabei auch eine Reihe von Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter rausgeflogen sind. Die Bremer Geschäftsleitung hat versucht, also dabei schon in der Nacht, da hat die Nachtschicht gestreikt, die Leute zu disziplinieren, indem sie faktisch wie im Tatort die Leute ins Büro geholt hat, verhört hat mit dem Ziel, also Rädelsführer aus Betriebsrat oder Vertrauenskörper zu benennen, und hat insgesamt 761 Abmahnungen ausgesprochen, wobei man sagen muss, der Betriebsrat hat die betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebsrat und aus dem Betrieb in Stich gelassen. Die kämpfen heute also vor einem Arbeitsgericht um diese Abmahnungen als Voraussetzung für eine Kündigung aus dem Feld zu räumen. Ob das gelingt, ist noch eine andere Frage. Der IG Metall-Bevollmächtigte hat es dabei auf einer Betriebsversammlung gebracht. Also es ginge nicht darum, in der Belegschaft französische Verhältnisse herzustellen. Er wäre also dagegen, dass man versuchen würde, diese Geschichte über Streik zu regeln. Gut, aber was jetzt dieses Engagement wie bei VW und so weiter angeht, und das ist ja nicht nur da gelaufen, sondern in vielen anderen Betrieben auch, da hat der Vorstand der IG Metall auf die Aussage gebracht, dass die Kolleginnen und Kollegen ja aufgrund dieser Dinge, die sie da fürs Kapital bewältigen, längst zu selbstständigen Akteuren im Wettbewerb geworden sind. Doch das reicht der IGM-Führung zur Hirnvernebelung, um die Belegschaften auf die Seite des Kapitals zu treiben, immer noch nicht aus. Die IGM-Grundsatzabteilung hat ihr nächstes Projekt aus dem Repertoire ihrer intelligenten Kapitalismus-Analyse zur Klassenversöhnung im Januar, Februar diesen Jahres im IGM-Extranet aufgelegt. Unter anderem heißt es dort, das geht natürlich dann an die Adresse aller IG Metall-Mitglieder, aller Kollegen, die sich da versuchen, in dem Extranet schlau zu machen. Und dann lesen Sie da, Deutschland stehe vor großen Herausforderungen. Diese zu meistern, sagt die Grundsatzabteilung, ist eine gesellschaftliche Aufgabe und kann nur gelingen mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und weiter, wer die Zukunft der Industrie sichert, sichert die Zukunft Deutschlands. Und das wird dann eindringlich unterstützt durch die Worte dann, das ist keine Banalität, Politik und Wirtschaft müssen einiges dafür tun, damit unsere Industrie weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Und ich frage euch nachher, alle, was wollt ihr dafür tun, dass die wettbewerbsfähig bleibt? Was die IG Metall dafür tun will, damit das auch klappt, hat der IGM-Vorsitzende Wetzel den Mitgliedern der IG Metall weit ab von einer breiten innergewerkschaftlichen Diskussion, sie hat nicht stattgefunden, und dafür mitten in der Warnstreikphase der Tarifbewegung in diesem Jahr in der Februar-Metall-Zeitung mit den Worten mitgeteilt. Wir brauchen Bündnisse, um den Industriestandort Deutschland zu sichern. Deshalb haben wir gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Gabriel und Arbeitgeberpräsident Grillo das Bündnis zur Zukunft der Industrie ins Leben gerufen. Die IG Metall kann und will weiterhin zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beitragen. Dass uns das gelingt, darauf ist Verlass. Vorbereitet wurde dieses Bündnis, als dessen Hauptinitiator sich der IGM-Vorsitzende feiern lässt, bereits zum Jahresende 2014 und gegründet am 3. März 2015 im Wirtschaftsministerium in Berlin. Bei der entsprechenden Pressekonferenz hat der IGM-Vorsitzende seine Grundsatzabteilung mit der Feststellung unterstützt: Das Schicksal Deutschlands hängt von der Zukunftsfähigkeit unserer Industrie ab. Kann sich vorstellen, was das für eine Breitseite auch auf die Köpfe der IG Metall-Mitglieder und der Belegschaften ist. Die am Bündnis beteiligten Gewerkschaftsführer, ich komme noch auf die zurück, schwingen sich mit diesen und anderen Aussagen, also faktisch zu Rettern der Industrie, und ist eben dazu gesagt, Standortsicherung ist Chauvinismus, ist Vaterlandsverteidigung, also auch zu Rettern des Vaterlands auf. Dabei verbreiten sie das also mit einer solchen Hysterie, als ob ein unmittelbarer Überfall und Angriff auf die deutsche Wirtschaft, also auf die BRD, weiß der Teufel woher, aus dem Weltall oder sonst bevorstünde. Und es jetzt ausgerechnet zur staatspolitischen Verantwortung der Gewerkschaften gehöre, um die Wirtschaft, also im Klartext, das deutsche Kapital vor seinen Feinden, nämlich vor der internationalen Konkurrenz, zu schützen. Auf ähnliche Art hat Wirtschaftsminister Gabriel ins Schicksalshorn geblasen und bei der erwähnten Pressekonferenz erklärt, die Erhaltung der Arbeitsplätze im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe seien ein Juwel und ihr Erhalt eine Schicksalsfrage für den Standort Deutschland. Bei so viel Schicksal ist höchste Vorsicht angebracht. Davon war in den letzten 100 Jahren aus der sozialdemokratischen Ecke und ebenfalls von Gewerkschaftsführern mit den bekannten Folgen oft genug die Rede. So heißt es zum Beispiel in einem Geschichtsbuch des DGB im Zusammenhang mit den Ereignissen an der Ruhr zu Beginn der 20er Jahre. Das Buch heißt Über Gewerkschaften, Staat und Unternehmer. Tatsächlich hatten sie, gemeint sind die Gewerkschaftsführer des ADGB, des damaligen Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, und der Parteivorstand, SPD, sich bereits entschlossen, den Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der deutschen Wirtschaft in einer nationalen Notgemeinschaft mit Staat und Unternehmertum zu führen. Also ich muss schon sagen, bei der Vorbereitung von dem Referat bin ich mir vorgekommen wie 100 Jahre zurückversetzt. Es ist also nicht so, wie das häufig bei Gewerkschaftskonferenzen drüber stand, aus der Geschichte lernen. Das tut der DGB auch, indem er es aufschreibt. Aber er lernt daraus die geschichtlichen Fehler, wenn man das als solche bezeichnet, nicht also ins Gegenteil zu verkehren, indem er daraus lernt, sondern er lernt daraus, die als Vorlage für das weitere Vorgehen zu benutzen. Das haben wir gerade mit diesen Ausführungen gehört. Und wir wissen alle, was in dem Zusammenhang die Schicksals- und Volksgemeinschaft angeht. Sie ist uns ja zur Genüge bekannt aus der faschistischen Hitler-Diktatur, wobei die Klassen dann ganz in der Volksgemeinschaft verschwunden sind. Je mehr die Sozialdemokratie und die daran beteiligten Gewerkschaftsführer wieder von Schicksalsfragen reden, umso größer wird damit auch die Gefahr, dass wieder ein Grundstein zum Entstehen einer neuen Schicksals- oder Volksgemeinschaftsideologie gelegt wird. Möglicherweise greifen das, wenn Sie das hören, auch die Nazis auf, stürzen sich drauf und benutzen es für ihre Propaganda. Es ist deswegen umso wichtiger, wie das dann gehen soll, weiß ich auch noch nicht. Also bei diesem Thema nicht nur, oder dieses Thema nicht nur in der Linken oder wie hier zu problematisieren, sondern es geht darum, das in die Gewerkschaften hineinzutragen. Das ist Stoff für mindestens ein Wochenseminar. Und vor allen Dingen dabei deutlich zu machen, was der IGM-Vorsitzende, und da sind andere auch noch bei, da komme ich noch drauf, mit seinen Worten faktisch als Satzungsänderung auf kaltem Wege zur gewerkschaftlichen Aufgabe erklärt und wem er dabei als deutsche Wirtschaft weiter zum Erfolg verhelfen will und dafür auch noch die Verlässlichkeit der IG Metall zusichert. Früher hast du bei jedem politischen Gewerkschaftsseminar, vor allen Dingen bei der IG Metall, gelernt, wer die Wirtschaft ist. Da hieß es, das ist das Kapital, das sind die Industriellen, die Kapitalisten. Wer anders soll das sein? In der Regel haben die Kolleginnen und Kollegen über sich selber gar nicht gesprochen, weil sie ja auch Teil der Wirtschaft sind. Aber um dann das dann auch mal also zu problematisieren, wer dann die Wirtschaft ist, die Industriellen, also die Kapitalisten, diejenigen, das war auch immer dann also das Ergebnis von Gruppenarbeiten, das sind diejenigen, die unsere Reihen, und so steht das auch in der Metallzeitung ja oft genug noch, mit Leiharbeit, mit Werkverträgen, Dumpinglöhnen und anderen Methoden ständig spalten und gegen die wir, wie jetzt die IG Metall, IG Chemie, viele andere streiken noch, gerade gestreikt haben, die werden uns jetzt als Bündnispartner in die eigenen Reihen geholt. Und mit Herrn Grillo als Vorsitzenden im Verband der Verbände, mit dem Bundesverband der deutschen Industrie, laut eigener Aussage, Spitzenverband der deutschen Wirtschaft, wo 37 gegnerische und vor allen Dingen gewerkschaftsfeindliche Kapitalverbände drin organisiert sind. Das sind diejenigen, das haben wir früher auch auf Gewerkschaftsseminaren gelernt, die die schwarzen Listen geführt haben, wo also Kommunisten, jeder aufmüpfige Kollege, jede aufmüpfige Kollegin drin stand, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, wo sie irgendeinen Grund gesucht haben, um die bei irgendeiner Gelegenheit so als Störfaktor dann aus dem Betrieb rauszuschmeißen. Organisiert sind also in diesem Verband das ganze Monopolkapital, wie zum Beispiel die Stahl-, Metall-, Elektrochemie und die Rüstungskapitalisten. Da haben wir eben drüber gesprochen, dass da gerade die IG Metall sich stark macht, damit die Rüstungskapitalisten Aufträge kriegen. Die sind zusätzlich als Arbeitgeberverband im BDA oder in Gesamtmetall, das ist der Dachverband aller regionalen Metallkapitalisten, wo also die IG Metall genau zu dem Zeitpunkt, als der das in die Gewerkschaft reingetragen hat, gestreikt hat, um für mehr Lohn durchzusetzen. Und denen möchte also der IGM-Vorsitzende auch noch Minen aus dem Weg räumen. Er hat gemeinsam mit dem bereits von mir genannten Leiter der IGM-Grundsatzabteilung, Schröder heißt der Mensch, hat er im Extranet erklärt, damit die deutsche Wirtschaft kommende Hürden meistert, müssen sich einige Rahmenbedingungen verbessern. Das gelingt erfahrungsgemäß immer dann, wenn der Dreiklang aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften stimmt. Also, gut. Wie ich schon gesagt habe, zur Wirtschaft gehören auch die Lohnabhängigen und was zu tun ist, wenn sie zur Hürde werden. Da hatte auch der, das nur nebenbei, der erste Präsident des BDI, also nach 1949 ist der BDI, der Bund Deutscher Industrie, gegründet worden. Der damalige, also ich habe den nur aus der Presse gekannt, Fritz Berg hieß der Mensch, Gewerkschaftsfeind bis auf die Knochen. Der hat gesagt, also er hatte eine radikale Lösung dafür, wie man Hindernisse aus dem Weg schafft. Anlässlich der Septemberstreiks im Herbst 1969 in der Stahlindustrie im Ruhrgebiet, die sind als wilde Streiks diffamiert worden, hat der Berg dann erklärt, man hätte ruhig schießen sollen, dann herrscht wenigstens Ordnung. Ja, man könnte jetzt anfügen, die Ordnung des Kapitals, wobei die Arbeiter sich wieder aufs Erschossenwerden vorbereiten bzw. daran gewöhnen können und sollen. Aber zurück zum Hürdenräumen der IG Metall-Führung. Dabei geht es zunächst noch nicht ums Erschießen. Ausgehend von der Klassengesellschaft als Realität im Kapitalismus ist die größte Hürde hierbei im Klassenkampf fürs Kapital die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften. Um die Rahmenbedingungen fürs Kapital passend zu machen, müssten sie sich damit als größte Hürde selber aus dem Weg räumen. So wie sich jetzt die Gewerkschaftsführer wieder als Zukunftsgestalter für den Industriestandort Deutschland anbiedern und stark machen, könnten sie damit, wie in der Vergangenheit gehabt, ein gutes Stück vorankommen. Momentan wirkt ihre Mitgliedschaft in diesem scheinbar über den Klassen stehenden Bündnis, was es auch suggerieren soll, als Faustpfand für Kapital und Regierung. Mit Hinweis darauf lassen sich Gewerkschaften, Belegschaften und Betriebsräte eher zu Zugeständnissen für die Zukunft der Industrie erpressen. Dabei lässt sich mit Bündnishilfe, zum Beispiel als Gruß von oben, alles rechtzeitig ablocken und unterbuttern, was sich als Kritik und Gegenbewegung, eventuelle Streiks in Betrieben, Gewerkschaften und der Gesellschaft gegen die gewachsene Verantwortung Deutschlands in der Welt, mit anderen Worten gegen die Expansionsziele des deutschen Imperialismus, auch nur andeutet, niedermachen. Abgesehen von der Stärkung des Wettbewerbs ist eine Bündnisaufgabe, dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, wo dann Gewerkschaften mit drin sitzen. Die Stärkung des Wettbewerbs, dazu gehört auch ausdrücklich explizit gesagt als Bündnisaufgabe die Durchsetzung von diesem TTIP, diesem Abkommen, wo also zigtausende gegen auf die Straße gehen, auch darunter tausende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wo die also gegen protestieren und dann sitzen da bezahlte, von uns, unseren Mitgliedsbeiträgen wahrscheinlich bezahlte Gewerkschafter oder Gewerkschafterinnen in diesen Arbeitsgruppen und arbeiten aus, wie sie also im Grunde genommen faktisch gegen den Widerstand der Menschen, die auf der Straße stehen, dieses dieses TTIP-Abkommen durchbringen. Nur ein Beispiel, aber ist ja schon, wenn man sich das überlegt, Gewerkschaftsaufgabe, den Wettbewerb oder dazu Ausarbeitungen machen, die den Wettbewerb des Kapitals stärken können. Dann hat das Bündnis also mehr oder weniger eine Hauptaufgabe, die darin besteht, und dafür gibt es ebenfalls eine Arbeitsgruppe, alles dafür zu tun, der deutschen Industrie und ihren Bedürfnissen, das sind also alles Worte, die so genau gesagt worden sind, mehr gesellschaftliche Akzeptanz für die Industrie und ihre Bedürfnisse zu verschaffen. Und unterstützt von fast wortgleichen Aussagen des BDI-Präsidenten und von Wirtschaftsminister Gabriel hat der IGM-Vorsitzende Wetzel erklärt, Ziel ist es, die Attraktivität der Industrie zu steigern und ihre Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken. Jetzt dürfen wir mal überlegen im Zusammenhang mit dem, was wir eben diskutiert haben, was das also auch dann für das Bewusstsein in der Bevölkerung und natürlich auch für die Gewerkschaftsmitglieder bedeutet. Was dann ja für die Bevölkerung gilt, gilt ebenso ja auch für die Gewerkschaften. Das muss man dann zweimal lesen. Und im Klartext heißt das ja, ja, dass da von Gewerkschaftsmitgliedern in dem Bündnis Angriffe auf die Köpfe und das Bewusstsein in der Bevölkerung und der Arbeiterklasse und der Gewerkschaftsmitglieder vorbereitet werden. Das läuft dann möglicherweise über Gewerkschaftspresse und andere Publikationen, um vor allem die Belegschaften eben noch mehr, als das bisher schon der Fall ist, ideologisch faktisch gegen die eigenen Interessen aufzurüsten und sie damit gegen die Zukunft der deutschen Industrie gefährdenden europäischen und internationalen Konkurrenten in Stellung zu bringen. Zwangsläufig müssen dadurch die Arbeiter gegen die Arbeiter getrieben werden. Zum Beispiel gegen die Lohnabhängigen, die in den anderen Ländern häufig genug vom deutschen Imperialismus ausgebeutet werden. Ebenso ausgebeutet werden wie die deutschen Arbeiter hier. Sie werden damit eben zu Feinden gemacht, von denen man sich zum Beispiel mit Lohnverzicht und anderen ja, den Arbeitsplatz schützen muss, den Standort schützen muss. Wie das dann zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie abläuft, hat der ehemalige IGM-Vorsitzende Huber zum Beispiel in einem Pressegespräch im Januar 2013 mit der DPA deutlich gemacht. Es war gerade auch wieder Tarifbewegung. Es wurden Forderungen aufgestellt. Man war so noch nicht ganz drin. Dann hieß es dort, die IG Metall hat überstarken Lohnerhöhungen eine Absage erteilt. Damit distanzierte sich Berthold Huber, erster Vorsitzender der Gewerkschaft, von Empfehlungen von Ökonomen, die Löhne in Deutschland kräftig anzuheben, um Druck von den Ländern Südeuropas zu nehmen. Huber räumt zwar wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen den Nord- und Südländern in der Eurozone ein, hält aber nichts davon, die Wettbewerbsposition der deutschen Metall- und Elektroindustrie durch die Lohnpolitik zu verschlechtern. Was heißt das? Kann man sich vorstellen. Bei einer Lohnrunde, vor allen Dingen Streikverzicht, und könnte man nachvollziehen, bezogen auf die IG Metall in den letzten drei Jahren hat die sich 6 Nullmonate, also Monate ohne Lohnerhöhung bei den Tariferhöhungen eingehandelt. Da braucht man nicht fragen, was das heißt. Und was damit bei solchen Aussagen generell in die Köpfe von Metallerinnen und Metallern und der Lohnabhängigen transportiert wird. Das heißt, was gehen uns eben die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Lohnabhängigen in anderen Ländern, in Griechenland, in Spanien, Portugal, Ungarn, Polen und so weiter und so weiter, was gehen die uns an? Und statt Organisierung internationaler Solidarität, zum Beispiel mit der griechischen Arbeiterklasse, heißt das dann Lohnverzicht für die Standortsicherung. Dabei bleiben diese Erpresser und Ausbeuter die Kapitalisten, die Siemens, Daimler, Chrysler, Krupp, Thyssens, VWs und all die anderen, die hier und überall in der Welt die Arbeitskraft der Arbeiterinnen und Arbeiter ausbeuten und sie, wie jetzt zum Beispiel bei Siemens, weltweit aus den Fabriken jagen mit dem, was die Gewerkschaftsführer anrichten, aus dem Blickfeld. Die tauchen gar nicht mehr auf. Von Gewerkschaftsseite sind als Partner in diesem Bündnis vertreten den DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann eingeschlossen, die Gewerkschaftsvorstände von IG Metall, IG Bau und IG BCE. So als wären sie die persönlichen Besitzer der Gewerkschaften, haben sie über die Köpfe der Gewerkschaftsmitglieder hinweg Fakten geschaffen. Das wurde in keiner Gewerkschaft diskutiert, sondern das haben die Vorstände beschlossen. Hierbei lässt sich an der Entstehung des aus der Diskussion bekannten und von der GroKo beabsichtigten Tarifeinheitsgesetz nachvollziehen, wie nützlich fürs Kapital die vom IGM-Vorsitzenden als funktionierender Dreiklang bezeichnete Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit Kapital und Regierung ist. Die Vorlage für dieses Gesetz hat der DGB, mit Ausnahme von Verdi, GEW, die sich später distanziert haben, bereits 2010 als Bündnisergebnis mit dem Bund Deutscher Arbeitgeber als gemeinsam getragene Gesetzesinitiative geliefert. Berufen sich heute alle auf die Arbeitsministerin, auf die Frau Nahles, aber in die Welt gesetzt haben die das. Die haben die Nahles dazu getrieben und waren auch, nachdem der DGB sich von der Geschichte zurückgezogen hatte, aber kurz danach wieder im Arbeitsministerium und haben also ihre Gesetzesinitiative mit neuem Leben erfüllt. Das heißt, mit dem jetzt im Dreiklang gemachten Versuch, den Lokführern, Piloten, Ärzten und anderen das von der Klassenjustiz über LAG, BAG-Urteile bereits genug zusammengestaute Streikrecht auch noch abzuerkennen, wird ein Teil unserer Klasse durch Entrechtung diszipliniert. Ohne Streikrecht bzw. durch Anwendung an Tarifverträge und Friedenspflicht der oben genannten vernünftigen Mehrheitsgewerkschaften werden sie als an wichtigen Schaltstellen, wo wir sie absolut nötig hätten, als Stör- und oder Risikofaktoren auf diesem Wege ganz demokratisch ausgeschaltet bzw. auf Distanz gehalten. Um bei diesem Bündnis zu bleiben, heißt das, Spartengewerkschaften raus und Kapitalverbände rein. Das ist eine ungeheuerliche Geschichte, die in den Gewerkschaften noch viel zu wenig problematisiert wurde und wird. Statt alles dafür zu tun, Lokführer, Piloten, Ärzten, all anderen wieder ins gewerkschaftliche Bündnis des DGB zu holen, gehen sozialdemokratische Gewerkschaftsführer Arm in Arm mit den Kapitalisten aufs Streikrecht los. Damit werden nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Gewerkschaften gegen die Mitglieder in den sogenannten Spartengewerkschaften getrieben, sondern die vor allem gegen die Lokführer und den Unsympathischen, so heißt das häufig in Aussprüchen, Stammtisch und auf der Straße, unsympathischen Herrn Welski gerichtete Hetze wird dadurch weiter verstärkt. Die Bereitschaft, mit der diese Gewerkschaftsführer dazu die Hand reichen, zeigt uns, womit wir rechnen müssen, wenn es zum Beispiel um die Organisierung von Widerstand geht, wenn das Bündnis, wovon wir ausgehen müssen, unsere Interessen für die Zukunft der Industrie unter seine Füße tritt. Während die IGM-Führung dabei noch immer beim Verharmlosen ist und den Mitgliedern mit Aussagen wie "Es ist ein Bündnis für gute Arbeit, Wachstum und Wohlstand" Sand in die Augen streut, hat der BDI-Vorsitzende Grillo mit der Feststellung "Globalisierung tut Deutschland gut, man muss nur den Mut haben, es auszusprechen" erklärt, worum es fürs Kapital geht. In diesem Sinne hat er für die Industrie im Konkurrenzkampf mit den USA und Asien gute zielführende Rahmenbedingungen gefordert. Was hierbei für Herrn Grillo Globalisierung heißt, hat die Bundesregierung, wie ich eben bereits gesagt habe, von ihren Sprachrohren von der Leyen, Gauck mit der Übernahme neuer Verantwortung in der Welt erklären lassen. In dieses Konzept passen weder nach innen noch nach außen bestreikte Verkehrs- und Transportwege. Das gilt gleichermaßen für bestreikte Krankenhäuser, wenn die imperialistischen Konkurrenten keine andere Möglichkeit mehr sehen, als übereinander herzufallen, um Rohstoffquellen, Einfluss und Absatzgebiete durch Krieg zu verteidigen bzw. neu aufzuteilen und es uns nicht gelingt, das zu verhindern. Mit den oben genannten Gewerkschaftsführern an der Seite könnte der Dreiklang dann leicht als Anti-Streikbündnis funktionieren, in dem das unter den Titel Tarifeinheit gestellte Streikverbot als Vorlage für die Ausdehnung auf andere Bereiche und Betriebe und damit zur Disziplinierung der ganzen Arbeiterklasse genutzt und wie bei den Nazis zur Dienstverpflichtung gewandelt werden. Was in diesem Zusammenhang die neue Verantwortung angeht, haben Kapital und Regierung, abgesehen vom Bündnis hierbei mit dem Vorsitzenden der IG Bergbau, Chemie und Energie, Michael Vassiliadis, ein gewerkschaftliches Schwergewicht an Bord. Er ist Präsident der im Zusammenhang mit der jährlich in München stattfindenden NATO-Sicherheitskonferenz der SICO, eigens für die BRD gegründeten Stiftung Neue Verantwortung. Für die IG Chemie bringt er damit weit über 40 Jahre, ich glaube 44 und nach der letzten Tarifbewegung, die Friedenspflicht eingerichtet, 46 Jahre Streikverzicht auf die Stiftungswaage. Für den Anfang ist das ein guter Einstand für die gewünschten guten Rahmenbedingungen fürs Kapital, bei denen dann mit Vassiliadis, möglicherweise noch etwas an Hirnmassage für die Bewusstseinsbildung der Mitglieder der BCE in der Frage der neuen Verantwortung rausspringt. Da spricht jedenfalls einiges für, weil sein Stellvertreter, der Stiftungsvizepräsident, der Professor Wolfgang Ischinger ist. Er ist gleichzeitig der Vorsitzende und in der Regel der Veranstalter der Münchner SIKO. Ich weiß nicht, ob der IGM-Vorsitzende in der Stiftungsfrage mit Blick auf den IGBCE-Vorsitzenden Minderheitskomplexe bekommen hat. Jedenfalls hat das Handelsblatt am 3. März darüber berichtet, dass Wetzel sich über die Kapitalisten beschwert hat, weil sie sich geweigert haben, die geplante unabhängige Stiftung für Industrie mitzufinanzieren. Also, müsst euch vorstellen, IG Metall-Vorsitzende tritt ein für die Gründung einer Stiftung für Industrie. Das kriegst du normalerweise nicht in den Kopf. Ja, dazu müssen wir dann zu der Frage der Stiftung wissen, dass dabei der oder die Stifter Vermögenswerte zu einem bestimmten Zweck zur Verfügung stellen. Dabei werden also Stiftungen zu kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken steuerlich bevorzugt behandelt. So wie hier von diesem Bündnis die Industrie zur Schicksalsfrage und zum Wohlbringer hochgejubelt wurde und wird, tippe ich darauf, wenn die Stiftung durchkommt, dass für sie Gemeinnützigkeit beantragt wird. Das könnte für das Kapital der Grund sein zu sagen, wer gemeinnützig ist, zahlt nicht. Für die IGM-Führung scheint dabei offensichtlich schon klar zu sein, dass dabei nicht mit den Vorstandsgehältern geblecht wird, sondern mit Mitgliedsbeiträgen. Dabei fehlt uns dann noch, dass die IG Metall für die Stiftung einen Notcent für die Industrie erhebt. Wobei wir natürlich sehen müssen, was bei Stiftungen passiert. Unter diesem Titel Gemeinnützigkeit für kirchliche Zwecke und ja, Mildtätigkeit hängen die ganzen Stiftungen, und ich habe das nicht glauben wollen, jetzt könnt ihr mal im Internet nachschauen, was es an Stiftungen gibt. Es ist eine Inflation und es kommen immer mehr dazu. Also die offensichtlich alle diese Gemeinnützigkeit und die dadurch steuerlichen Vergünstigungen nutzen, solche Stiftungen gründen. Und wir kennen das ja zum Beispiel von der Adenauer Stiftung, auch Bertelsmann Stiftung und anderen, was in der Regel dabei hinter diesem, also sozialen Mäntelchen, was sich umgehängt wird, passiert. Aber hier von der IG Metall forciert wird. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt für dieses Bündnis Verstärkung. Und zwar haben die IGM, die IG Bau und die IG BCE die EVG, die Eisenbahnergewerkschaft, mit ins Boot geholt. Nach meiner Meinung ein Akt, der gegen die GDL einerseits gedacht ist, also gegen die Lokomotivführer, aber auch gegen die übrigen DGB-Gewerkschaften, vor allen Dingen gegen Verdi in dem Zusammenhang. Angegeben wird für die Kooperationsvereinbarung, das also der Hauptgrund wäre, um die Mitgliederbereiche nach, das ist ja so schlimm, was teilweise drinsteht, um die Mitgliederbereiche nach Wertschöpfungsketten abzugrenzen. Also auch so ein Ausdruck, Wertschöpfungsketten, damit verschwindet alles, was an kapitalistischen Betrieben hinter dem Wort Wertschöpfungskette. Gut, also, das, nach meiner Auffassung ist das alles ein Vorwand, der hier ins Feld geführt wird, auf den, weshalb, weiß ich nicht, auch der Verdi-Vorsitzende Sierske eingestiegen ist und, ja, muss schon sagen, leider die UZ auch, und das auf diese Dinge beschränkt und das, worum es geht, mit keinem Wort erwähnt. Und da geht es nämlich um ganz andere Dinge. Nämlich unter diesem Vorwand, da also einerseits die EVG mit ins Boot zu holen, und dabei wird dann gesagt, dass eine neue Plattform auf Grundlage einer neuen Einheit gegründet wird. Ich sage euch nur ein paar Worte dazu. Das heißt zum Beispiel, also im flexiblen Kapitalismus kommt es auf effizientes Handeln, erkennbare Positionen und für die Mitglieder Strukturen an. Wir haben uns zu einer Form der kooperativen Zusammenarbeit eigenständiger Gewerkschaften entschieden. Ich weiß nicht, wie weit ihr das aus der Diskussion kennt, als es um die Einheitsfrage des DGB ging, überhaupt generell, dass der DGB, sollten das keine eigenständigen Gewerkschaften sein, sondern man wollte ja was Gemeinsames tun. Aber hier wird betont, bewusst eigenständig. Also jede Gewerkschaft macht das, was sie für richtig hält. Da gibt es in der Vergangenheit eine ganze Menge Beispiele, Frage Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Ich sage jetzt mal als Beispiel, es wäre nach meiner Auffassung überhaupt kein großes Problem, wenn die Gewerkschaften wirklich sich einig wären, zu sagen, so, wir machen also das, was jetzt für uns erreicht worden ist, wie zum Beispiel bei der IG Metall, die 35-Stunden-Woche, die machen wir zu einer Gesetzesinitiative. Wir als DGB-Gewerkschaften. Und dafür wird alles ins Feld geführt, was wir haben. Aber diese Plattform sagt, alle gewerkschaftlichen Ressourcen wollen sie für die Zukunft der Industrie mobilisieren. Alle gewerkschaftlichen Ressourcen wollen sie für die Zukunft der Industrie mobilisieren. Das muss man sich vorstellen. Wobei, das muss man wissen, es geht zum Beispiel, also was habe ich hier, Seite 12. Ich habe mir das teilweise mal ausgedruckt. Man muss es wirklich mal lesen, was die den Leuten verzapfen hier. Da heißt es zum Beispiel, also die erreichte Qualität der sozialen Ordnung steht für uns dabei ebenso wenig zur Disposition wie unser Ziel, den Übergang vom quantitativen zu einem qualitativen Wirtschafts- und Wachstumsmodell zu schaffen. Also alles, was die hier als neue Dinge verkloppen, heißt auf dem Boden, muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, auf dem Boden des Kapitalismus erklären die uns, sie wollen also all das, was sie hier anführen, verwirklichen. Und das wird hier unter Berufung auf die fehlende Einheit der Gewerkschaften 1933, wird das hier als neue Plattform der Einheit erklärt, da kann man sich vorstellen, was meinen die Brüder jetzt für eine Einheit? Und also jede andere Gewerkschaft, die das liest, wenn, also das, was die Verdi ja jetzt, also was innerhalb von Verdi passiert, sind teilweise im Verhältnis zu den anderen Gewerkschaften ja hervorragende Dinge, muss man einfach sagen. Auch unter Mitgliederbeteiligung, die Verdi-Gewerkschaft vor allen Dingen auch gegen dieses Streikverbot da für die Piloten, gegen dieses Gesetz da. Und die lesen sowas, dann steht von vornherein fest, dass die dabei nicht mitmachen werden. Die werden sagen, also Freunde, ganz gelinde gesagt, das ist wirklich gelinde gesagt und vornehm ausgedrückt, wenn man sagt, ihr habt, sind nicht mehr alle auf der Latte. Aber das ist gelinde gesagt. Im Grunde genommen ist das, was die hier veranstalten, ist das eine Riesenschweinerei. Was mir dabei eingefallen ist, vielleicht noch ein Ding, was die, also damit man sich das wirklich vor Augen führen kann, da geht es genauso wie bei dem einen Bündnis. Gemeinsame Verantwortung für die industrielle Entwicklung. Und das wollen sie gemeinsam durchführen mit Kapital und Regierung. Also immer auf dieser Basis, das ist eine Plattform, das ist keine Einheitsplattform, sondern das ist faktisch eine Spaltungsplattform, womit die anderen Gewerkschaften im Grunde genommen raus und mit der Absicht, eventuell diese Dinge alle im DGB durchzusetzen. Man muss also davon ausgehen, die IG Metall hat zum Beispiel dieses Jahr Gewerkschaftstag. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, nachzugucken, was da möglicherweise von dem Vorstand alles schon auf dem Tisch liegt. Ich befürchte, dass solche Scheiße, also oder gefährlichen Sachen, die da drin stehen, dass die auf dem Gewerkschaftstag landen und dort dann möglicherweise beschlossen werden. Egal mit einem Antrag oder wie das dann anders bei der IG Metall heißt, mit Entschließung und solche Dinge, die dann aber dazu führen, dass die auch beim DGB landen. Was die dann durchführen, wo das da in diese gesellschaftlichen Strukturen reingeht und wo die also immer mehr mit dem Kapital zusammenarbeiten und so weiter, das muss man einfach sehen. Das kann nur also dann gegen die anderen Gewerkschaften gehen und mit dem Ziel, einfach das auf die anderen zu übertragen, auf den DGB zu übertragen. Was mir dazu eingefallen ist, das wollte ich also nur noch kurz anbringen. Das ist die Geschichte, die wir alle kennen, in dem Zusammenhang, dass die geschichtliche Sache der Burgfrieden bekannt aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, das Bündnis, was die Gewerkschaftsführer des ADGB damals, auch also Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, vor mehr als 100 Jahren geschlossen hat. Mit dem Ziel, dass die Kapitalinteressen ungestört durch Krieg gegen andere Nationen verwirklicht werden konnten. Sie erklärten die Existenz der deutschen Industrie ebenfalls zur Schicksalsfrage. Sie ließen dazu ihre Generalkommission feststellen, der Ruin der deutschen Industrie würde sogleich der Ruin der Arbeiterklasse sein. Jede erfolgversprechende gewerkschaftliche Arbeit wäre damit abgeschnitten. In einem besiegten Deutschland wäre nach Verwirklichung der Kriegsziele der Gegner auch keine ernsthafte Fortführung der Sozialreform zu erwarten, weil die materiellen Voraussetzungen fehlen müssten. Für ihre Fortentwicklung und die Lösung ihrer Aufgaben, gemeint sind hier auch wieder die Gewerkschaften, wie für die Emanzipation der deutschen Arbeiterklasse überhaupt, ist der Sieg Deutschlands eine absolute Notwendigkeit. Also für die Befreiung der Arbeiterklasse ist der Krieg eine Notwendigkeit und der Sieg im Krieg eine Notwendigkeit. Wir wissen, wie dieses Burgfriedensbündnis ausgegangen ist. Millionen von Arbeitern haben dabei ihre Zukunft auf dem Felde der Ehre für die Zukunft der Industrie verloren oder sind als von Granaten oder Bomben zerschossene Krüppel nach Hause gekommen. Was mir dabei im Kopf rumgeht, ist die Frage, wie kann man diese ganze Geschichte in den Gewerkschaften wieder problematisieren, weil ich meine, wir müssen, weil wir diese Gewerkschaften als Kampforganisationen brauchen, vor diesen Gewerkschaftsführern schützen. Also es war ja häufig auch im letzten Jahr das Thema zum 100 Jahre Ersten Weltkrieg und es wäre deswegen nach meiner Auffassung wichtig und höchste Zeit, daraus die Konsequenzen zu ziehen, denn es muss verhindert werden, dass Gewerkschaftsführer wieder mit ihrem selbstmörderischen Drang nach Bündnissen mit Kapital und Regierung nicht den Boden für neue Volksgemeinschaftsideologien vorbereiten und dabei die Existenz der Gewerkschaften erneut zur Schicksalsfrage für die gesamte Arbeiterklasse machen. Es steht jedenfalls für mich fest, und das müsste ebenso in den Gewerkschaften diskutiert werden, der Wirtschaft zum Erfolg verhelfen, wie das der IGM-Vorsitzende erklärt hat, heißt nichts anderes, als sich selber Handschellen anlegen und dem Kapital helfen, seine Macht über uns zu vergrößern und dafür gegebenenfalls im Sinne des Wortes im Gleichschritt mitmarschieren. Das kommt einer Selbstaufgabe des Gewerkschaftszwecks und der gewerkschaftlichen Aufgaben zur Vertretung der Interessen der Lohnabhängigen gleich. Die Gewerkschaften, das muss man eben auch in den Gewerkschaften nochmal klar machen, wurden nicht gegründet, um Kapitalinteressen zu vertreten, sondern um uns vor der Willkür und den Angriffen des Kapitals auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen, auf Löhne und so weiter zu schützen. Hierbei brauchen wir sie genauso als unsere Kampforganisationen, um unsere Forderung eben, wie schon gesagt, gesetzliche Arbeitszeitverkürzung mit entsprechendem Lohnausgleich für alle Lohnabhängigen zu fordern und durchzusetzen. Und das gilt noch mehr für die Verteidigung und Durchsetzung demokratischer Rechte und vor allem für die Abwehr von Faschismus und Krieg. Soweit es hierbei um die Organisierung von Bündnissen geht, brauchen wir die in unserer Klasse, nämlich von Betrieb zu Betrieb und von Gewerkschaft zu Gewerkschaft. Dabei geht es dann mit darum, sich daran zu erinnern, dass sich im Kapitalismus die Interessen von Arbeit und Kapital unversöhnlich gegenüberstehen. Und das ist, haben die Gewerkschaftsführer tatsächlich mit vielen Dingen, mit Angriffen eben auf Bildungsarbeiter gegen Metall ausradiert. Das wäre dann auch mit einer Voraussetzung dafür, dass diese diesjährige 1. Mai-Losung des DGB die Arbeit der Zukunft gestalten wir mit dem Ziel diskutiert wird in den Betrieben und Gewerkschaften, den Kampf für die Abschaffung des kapitalistischen Ausbeutungssystems und damit der Lohnarbeit zu problematisieren und wieder aufzunehmen. Den Vorschlägen und Ratschlägen der am Bündnis Zukunft der Industrie beteiligten Gewerkschaftsführer folgen, heißt für uns, für die Zukunft der Lohnabhängigen, es bleibt bei der Lohnarbeit fürs Kapital. Bis dahin.